Aber Allah Azza wa Jal zeichnet solche Sachen für uns auf und teilt sie uns mit, damit wir davor gewarnt werden, solch einen gleichen Weg zu gehen. Und es ist auch vielleicht eine schöne Art Trost für jeden Vater und für jede Mutter, die, liebe Geschwister, Kinder haben, die widerspenstige sind. Denn auch wenn man alles Mögliche tut und auch wenn man das Beste leistet für seine Kinder, ich meine islamisch jetzt gesehen, dann heißt es noch lange nicht, dass sie rechtschaffene Kinder sein werden. Das ist inshallah ta'ala meistens der Fall, aber Allah Azza wa Jal prüft, wen er will, wie er will. Deswegen finden wir im Koran, wie gesagt, immer die besten und schönsten, vollkommensten Geschichten überhaupt. Also wenn jemand sucht eine Geschichte, wo ein Vater alles in der Erziehung richtig gemacht hat und seine Kinder trotzdem nicht so geworden sind, wie sie eigentlich hätten werden sollen, dann findest du auch in der Geschichte von Ja'qub a.s. ein volltreffliches Beispiel dafür. Als nun der Vorbote kam, legte er es auf sein Gesicht und da hatte er sein Augenlicht wiedererlangt. Der Frohbote ist derjenige, der die frohe Botschaft überbracht hat, als er von Ägypten zurück zum Vater zurückkehrte. Und Mujahid rahimahullah ta'ala sagt, damit ist Yahuda gemeint. Also er sagt, es ist die gleiche Person, die als dritter von dreien in Ägypten zurückgeblieben ist. Und er sagte, er ist derjenige, der dem Vater diese frohe Botschaft überbracht hat. Die frohe Botschaft natürlich unter anderem, dass Yusuf am Leben ist und eben nicht gestorben ist. Und dass sie nach Ägypten kommen sollen. Dort wird es ihnen besser gehen und er wird sie dort empfangen. Und natürlich, dass er das Kleid oder das Hemd seinem Vater übergeben hat, wodurch er wieder sehen konnte, als nun der Frohbote kam. Legte er es, das heißt das Hemd, auf sein Gesicht, auf das Gesicht des Vaters Jakob, und da hatte er, Jakob, sein Augenlicht wieder erlangt, genauso wie Yusuf a.s. es angekündigt hatte. Er sagte, Jakob sagte, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah her weiß, was ihr nicht wisst? Habe ich euch nicht gesagt? Und in diesem Moment wurde eine Sache jetzt aufgedeckt, hundertprozentig klar, und zwar, dass sie ihren Vater angelogen hatte. Sie hatten ihren Vater angelogen und gesagt, dass Josef a.s. vom Wolf gefressen worden ist. Was allerdings nicht der Fall ist. Und deswegen sagte er, habe ich euch nicht gesagt, dass ich von Allah weiß, was ihr nicht wisst. Jakob wusste, dass er nicht gefressen worden sein kann. Und Jakob wusste, dass er noch am Leben ist. Obwohl sie ihm gesagt haben, dass er gestorben ist. Sie sagten, O unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden, denn wir haben gewisse Verfehlungen begangen. Sie haben nicht nur irgendwelche Verfehlungen begangen, sie haben sogar große Sünden begangen. Denn die Widerspenstigkeit einem Vater gegenüber, ihm zu verklickern, als Lüge auch noch, dass der eigene sein eigenes Kind gestorben ist und gefressen worden ist. Was ist das für eine Traurigkeit, die sie ihm angetan haben? Sie waren Grund dafür, dass er sein Kind und später sein zweites und später sein drittes Jahre bzw. Jahrzehnte lang nicht sehen durfte. Was für eine Traurigkeit. Sie waren Grund dafür, dass er blind geworden ist. Was für eine Traurigkeit. Keiner kann sich diese Traurigkeit vorstellen, es sei denn, man hat das durchgemacht. Aber Allah Azza wa Jal gibt diese härtesten Prüfungen nur denjenigen, wie wir gesagt haben, die er am allerliebsten mag. Sie sagten, O unser Vater, bitte für uns um Vergebung unserer Sünden. Dadurch haben sie gestanden, denn wir haben gewiss Verfehlungen begangen. Und Verfehlungen im Arabischen heißt hier Khati', wie wir vorhin auch gesagt haben, und ist das nicht das gleiche wie Muhti'. Beide Worte stammen von der gleichen Wortwurzel, aber Khati ist jemand, der absichtliche Fehler begeht. Und Muhti ist jemand, der unabsichtliche Fehler begeht. Und manche Linguisten sagen, dass beide Begriffe für das Gleiche verwendet werden dürfen. Er sagte, ich werde, das heißt Jakob sagte, ich werde meinen Herrn um Vergebung für euch bitten, er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Es gibt verschiedene Auslegungen darüber, warum er gesagt hat, ich werde für euch um Verzeihung bei meinem Herrn bitten. Warum hat das nicht sofort gemacht, wie Yusuf a.s. es sofort gemacht hat? Yusuf hat nur geahnt, dass sie natürlich wollen, dass sie natürlich hören wollen, dass Allah ihnen verzeihen wird und dass er ihnen vergibt. Aber Ya'qub a.s. wurde direkt darauf angesprochen und er hat es nicht direkt gemacht, sondern er hat es hinausgeschoben. Und man sagt, und das bleibt eine Vermutung, weil es dafür keine authentische Überlieferung gibt, über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam oder über jemanden Relevantes bei solchen Angelegenheiten, die über das Verborgene gehen. Man sagt, dass er diese Sache hinausgeschoben hat, das wird um Verzeihung, zu einem Zeitpunkt, an dem es am edelsten ist, Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten. Ihr wisst, dass die Situation, in der man Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet, spielt eine Rolle. Und der Ort und die Zeit, jemanden Allah um Verzeihung zu beten, im Gebet, im Sujud, nach dem Salah, ist nicht so wie zu anderen Zeiten. Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung zu bitten im letzten Teil der Nacht, ist nicht so wie im ersten Teil der Nacht oder tagsüber. Und so weiter und so fort. Und deswegen sagt man, er hat es hinausgeschoben, um einen Zeitpunkt abzuwarten, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Sünden verzeiht. Also ist sogar für sie zum Vorteil gewesen. Wallahu ta'ala a'lam. Er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Der Allvergebende, im Arabischen steht Ghafur. Und dieser Ausdruck Ghafur, es gibt im Arabischen mindestens zwei, drei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, die alle darauf hinweisen, dass Allah die Sünden verzeiht. Eine davon ist Ghafir. Ghafir bedeutet eben unter anderem, dass er die Sünden verzeiht. Das hier verwendete Wort ist eigentlich das gleiche, aber beinhaltet eine zusätzliche Betonung in der Hinsicht, dass Allah azza wa jal nicht nur die Sünden einfach verzeiht, sondern dass er das sogar sehr häufig macht. Diese Wortform arabischen Ghafur bedeutet, dass Allah azza wa jal die Sache, die er macht, häufig macht. Okay? Und deswegen zum Beispiel, jemand, der fragt, heißt Sa'il auf Arabisch. Jemand, der es fragt, heißt Sa'il. Jemand, der verzeiht, heißt Ghafir. Ja, das reimt sich. Also reimt sich in dem Sinne, dass an den gleichen Stellen der beiden Worte die gleichen Vokale vorkommen. Okay? Ghafir, Satir. Entschuldigung, Ghafir, Sa'il. Sa'il ist jemand, der etwas fragt. Und Ghafir ist jemand, der etwas verzeiht. Und Ghafir ist einer der Namen Allahs, subhanahu wa ta'ala. طيب. Hier steht aber Ghafur. Wenn wir Ghafir zu Ghafur umwandeln, haben wir gesagt, bedeutet es, dass er nicht nur verzeiht, sondern dass er häufig verzeiht. طيب. Jetzt wandeln wir Sa'il in Sa'ul. Ghafir, Ghafur. Sa'il, jemand, der fragt. Sa'ul, jemand, der viel fragt. Jemand, der viel fragt. So einfach ist die arabische Sprache, Alhamdulillah. Und deswegen, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, wurde gefragt, wodurch hast du denn dein ganzes Wissen erlangt? Dann sagte er, biqalbin aqul, wa bilisanin sa'ul. Das heißt, dadurch, dass ich immer aufmerksam war, geistig aufmerksam war, und dadurch, dass ich viele Fragen gestellt habe. Weil das Stellen von Fragen ist die eine der besten Methoden, um Wissen zu erlangen, besonders um das Wissen, was man auch erlangt hat, zu merken. Also wenn ihr einen Vortrag hört von 60 Minuten, die Informationen, die dort gesagt werden, vergisst man sehr schnell. Aber was du dir am besten merken kannst, ist die Frage, die du am Ende gestellt hast und die du beantwortet bekommen hast, unter Bedingung, dass du sie auch verstanden hast. Deswegen sagte er, subhanahu wa ta'ala, nicht nur, dass Allah der Verzeiher ist von Sünden, sondern er sagt, er ist Al-Ghafur. Und das kommt im Arabischen leider nicht raus. Das ist am Ende, was ich daraus sagen wollte. Dass eben, wenn man wenn man den Koran übersetzt und solche Sachen berücksichtigt, das ist natürlich dann eine gute Übersetzung. Das heißt, wenn man sagt Al-Ghafur und irgendwie zum Ausdruck bringt, dass er nicht nur der Vergebende von Sünden ist oder der Allvergebende ist, und dann, dass man noch hinzufügt, dass er derjenige ist, der die Sünden, der häufig Sünden verzeiht, der oft Sünden verzeiht, ja, und das weist darauf hin, dass man dann auch wirklich die arabische Sprache gut verstanden hat. Deswegen gibt es keine perfekte Übersetzung und wird es auch keine perfekte Übersetzung geben. Als sie nun bei Yusuf eintraten, das heißt Ya'qub a.s., seine Frau, seine Kinder, allesamt, manche Überlieferungen heißt es, sie waren 70 oder mehr oder weniger, spielt keine Rolle. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte, betretet Ägypten, wenn ihr wollt, betretet Ägypten, insha'Allah, in Sicherheit. Betretet Ägypten, insha'Allah, in Sicherheit. Aus dieser Ayah, liebe Geschwister, erst einmal sagt, er zog er seine Eltern an sich. Seine Eltern, darunter versteht man den Vater und die Mutter. Und das ist auch das, was man im Arabischen als erstes versteht unter dem Begriff Abawayhi oder Abawahu. Und aber es gibt aber manche Koran-Kommentatoren, die gesagt haben, dass seine Mutter, das heißt, er muss ja zwei Frauen in seinem Leben mindestens gehabt haben, denn er hat ja Kinder von der einen Frau, und zwar Yusuf und seinem Bruder Benjamin und die andere. Manche sagen, dass hiermit nicht Ya'qub und der Vater von Yusuf gemeint, sondern seine Tante väterlicherseits. Und dass seine Mutter schon viel früher gestorben ist. Aber dafür gibt es meines Wissens überhaupt keinen Beweis dafür. Und wenn es einen gibt, dann würden wir den Koran dementsprechend interpretieren. Aber die offensichtliche Bedeutung ist, dass eben seine Eltern waren, sein Vater und seine Mutter. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte, betretet Ägypten insha'Allah in Sicherheit. Hier erkennen wir, liebe Geschwister, dass Ya'qub a.s. im Gegensatz zu den anderen Geschwistern, die zu ihrem Vater gesagt haben, du befindest dich in deinem alten Irrtum, dass er seine Eltern besonders mit Güte behandelt. Und dass er, als sie in Ägypten angekommen sind, dass er, wird gesagt, dass er ihnen entgegengekommen ist, und davon kann man auch ausgehen, wenn er erfahren hat, dass seine Familie angekommen ist, dass er entgegengekommen ist, aber er hat seinen Eltern Vorrang gelassen. Das heißt, er hat es ihnen entgegengekommen und hat erst seine Eltern zu sich genommen und sie durften als erstes das Land betreten, die Stadt betreten, das Haus betreten, bevor alle anderen. Und das ist eine kleine Geste, die aber bei Allah Azza wa Jal so eine große Bedeutung hat, dass Allah sie im Koran al-Karim aufgenommen hat und wir sie lesen bis zum Tag der Auferstehung und belohnt werden für jeden Buchstaben, den Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich offenbart hat. Die besondere Behandlung der Eltern nennt man Birr, nennt man Güte ihnen gegenüber. Und das ist eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Das heißt, jeder, der gottesfürchtig sein will, muss diese Sache umsetzen. Als sie nun bei Yusuf eintraten, zog er seine Eltern an sich und sagte, betretet Ägypten. Und deswegen, man behandelt seine Eltern besser als alle anderen, wenn man zum Beispiel Gastgeber ist und behandelt sie besonders und nicht wie alle anderen Gastgeber. Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Denn die Sicherheit ist ein Geschenk Allahs, eine Ni'ma von ihm, subhanahu wa ta'ala, die von ihm alleine abhängt. Aber die Sicherheit, dafür gibt es auch Ursachen. Und eine der wesentlichen Ursachen ist, dass man gerecht herrscht. Dass man gerecht herrscht und dass die Menschen auch gerecht sind. Und dann gibt es Sicherheit. Und deswegen gab es mit Sicherheit, weil Yusuf a.s. ein gerechter Herrscher war. Betretet aber Ägypten Sicherheit, sagten die Koran-Kommentatoren, nicht eben wie vorher, wo ihr in Angst gelebt hattet, vor Hunger und vor der Dürre und so weiter und so fort. Und erhob seine Eltern auf den Thron empor und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Er sagte, O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichtes von zuvor. Mein Herr hat es wahrgemacht und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch aus dem nomadischen Leben hierher brachte. Nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will, und er ist ja der Allwissende und Allweise. Als erstes heißt er, ja, Yusuf hob seine Eltern auf den Thron empor. Der Thron, liebe Geschwister, ist das Bett des Königs. Auf Arabisch Al-Arsch bedeutet auf eine der, also Arsch bedeutet auf Arabisch Sarirul Malik. Sarir al-Malik. Al-Malik ist der König und Sarir ist das, worauf er sich niederlässt, also sein Bett. Da, worauf er sich, es sich bequem macht. Und diese Interpretation, diese ist eine rein sprachliche Sache. Das heißt, keine zwei Sprachkommentatoren, Sprachgelehrten, Linguisten sind sich darüber uneinig, dass mit Al-Arsch der Sarir gemeint ist, sprachlich gesehen. Und deswegen ist das auch über As-Suddi und Ad-Dahhak überliefert worden und authentisch über Mujahid und Qatada und auch überliefert worden über Abdullah ibn Abbas, authentisch und auch überliefert worden, authentisch über Sufyan, ibn Zayd und andere, wie gesagt, Gelehrten von früher, dass mit Al-Arsch der Sarirul Malik gemeint ist. Was wollen wir damit sagen? Wollen wir damit sagen, es ist eine rein sprachliche Angelegenheit. Und deswegen, wenn Al-Arsch im Koran al-Karim vorkommt, ob das in Bezug auf Yusuf vorkommt, oder in Bezug auf irgendeinen anderen König, oder in Bezug auf den König der Könige, Allah subhanahu wa ta'ala, das Wort hat immer die gleiche Bedeutung. Und das Wort ändert sich nicht dadurch, dass es anderen zugeschrieben wird. Und das Haus Allahs, die Kaaba, ist immer noch ein Haus, auch wenn es Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird. Und deswegen ist es die Aqida der Ahl al-Sunnah al-Jama'a, dass der Arsch, über den Allah subhanahu wa ta'ala sich erhoben hat, ebenfalls ein Arsch ist, nur dass er natürlich größer ist und mächtiger ist und ansehnlicher ist und gewaltiger ist, als der Arsch irgendeines anderen Königs wie Yusuf alayhi salatu wassalam. Und erhob seine Eltern auf den Thron empor. Und an dieser Stelle erkennen wir, dass er ein König war. Und dass er genauso ein König war wie Dawud alayhi salam. Und genauso ein König war wie Suleiman alayhi salam. Und daran erkennen wir, dass das Königsein an sich, Königreiche an sich sind keine Sache, die verpönt sind oder die lobenswürdig sind. Sondern es geht letztendlich darum, was wird umgesetzt? Was wird darin umgesetzt? Gibt es Gerechtigkeit? Gibt es keine Gerechtigkeit? Wird Allahs Wille umgesetzt oder wird Allahs Wille subhanahu wa ta'ala nicht umgesetzt? Das ist das Entscheidende. Ob du das Königreich nennst oder ob du das Kalifat nennst oder ob du das irgendwie anders nennst, das spielt keine Rolle. Denn es geht grundsätzlich um die Dinge, es geht nicht um die Äußerlichkeiten, um die verwendeten Worte, sondern es geht um das, was hinter diesen Worten sich verbirgt. Und sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Alle 13, seine beiden Eltern und seine Geschwister, sie alle fielen vor Yusuf alayhi salatu wassalam nieder. Das heißt, sie haben für ihn Sujud gemacht. Sie haben sich für ihn niedergeworfen. Und das ist die Bewahrheitung seines Traumes von Yusuf alayhi salatu wassalam. Das heißt also, Yusuf am Anfang der Sura hatte einen Traum. Und der Traum war, er sagte zu seinem Vater, ich habe gesehen, wie 11 Gestirne und der Mond, und die Sonne und der Mond sich alle für mich niederwerfen. Und wir haben schon am Anfang gesagt gehabt, dass die Sonne und der Mond, das verkörpert seine beiden Eltern und die anderen 11 Gestirne sind seine Geschwister und das macht insgesamt 13. Und sie fielen alle vor ihm nieder und machten Sujud für ihn. Und diese Art Sujud war offensichtlich damals eine Art, sich zu begrüßen und eine Art, jemanden Ehre zu erweisen. Deswegen sagte Qatada rahimahullah ta'ala, كانت تحية من كان قبلكم كان لما يحيي بعضهم بعضا فأعطى الله هذه الأمة السلام فأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة كرامة من الله تبارك وتعالى. عَجَّلَهَا لَهُمْ وَنِعْمَةً مِنْهُمْ. Das heißt, Qatada sagte, sinngemäß übersetzt, diese Art zu begrüßen, war die Art der Menschen damals, wenn sie sich gegenseitig begrüßen wollten. Allah hat dann diese Ummah, das heißt der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hat dann dieser Ummah den Salam gegeben. Das heißt Salam, den Friedensgruß, dass man sagt Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah hat dann dieser Ummah diesen Friedensgruß gegeben. Das ist der Friedensgruß der Paradiesbewohner. Und das ist ein Geschenk Allahs gewesen, dem Segensreichen, dem Erhabenen. Er hat ihnen diese Wohltat im Voraus gegeben. Er hat ihnen diese Wohltat im Voraus gegeben als ein Geschenk von ihm, subhanahu wa ta'ala. Das heißt eigentlich, dieser Friedensgruß ist ein Gruß, der für die Paradiesbewohner vorenthalten ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn der Ummah von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben, offenbart, sodass wir uns gegenseitig damit begrüßen. Und Allah alleine weiß, wie viel Gutes du dadurch erlangst, wenn du jedes Mal deinen Bruder begrüßt mit diesem Gruß. Weil es ist ja nicht nur ein Gruß, sondern es ist ein Bittgebet. Stell dir mal vor, jedes Mal betest du für deinen Bruder. Und wenn du für deinen Bruder betest, ein Engel betet für dich ebenfalls. Und jedes Mal, wenn ein Bruder für dich betet, hast du ebenfalls etwas davon. Deswegen ist das eine große Wohltat Allahs subhanahu wa ta'ala. Sie fielen vor ihm ehrerbietig nieder. Ist also keine Art Niederwerfung, wie du das für Allah machst, sondern es ist eine Art, eine Niederwerfung, um jemanden Ehre zu erweisen und nicht eine Niederwerfung der Anbetung. Vergleichbar also mit der Niederwerfung der Engel, die für Adam, was sie für Adam gemacht haben, wie wir aus Surat al-Baqarah kennen. Er sagte, Ya'qub, Yusuf, nachdem sie sich für ihn niedergeworfen hatten, O mein lieber Vater, und übrigens, das ist absichtlich auch so übersetzt, das heißt eben nicht einfach nur mein Vater oder Papa, sondern es heißt Ya Abati, nicht Ya Abi. Ya Abi heißt mein Vater. Aber hier heißt es, mein lieber Vater oder mein Väterchen. Das ist eine Art Verniedlichung, die er gemacht hat. Und das gehört auch zu seinem Birr, seinem Vater gegenüber. O mein lieber Vater, das ist die Deutung meines Traumgesichtes. Das ist die Deutung meines Traumes von zuvor. Mein Herr hat es wahr gemacht. Und hier erkennen wir, dass manche Träume genau sich so verwirklichen werden, wie man sie im Traum gesehen hat. Nicht alle. Es gibt Träume, sie beinhalten Symbole, und es gibt Träume, die beinhalten sich wortwörtlich, und hier ist eine Mischung von beiden. Hier ist eine Mischung von beiden. Weil er hatte Gestirne gesehen, und sie wurden interpretiert als diese Personen. Aber die Niederwerfung hat stattgefunden, so wie sie im Traum erst gesehen hat. Und Salman al-Farisi, radiallahu ta'ala anhu, sagte, كَانَ بَيْنَ رُؤْيَا يُوسُفَ إِلَىٰ أَنْ رأى تأويلها 40 سنة 40 سنة. Das heißt, Salman al-Farisi رضي الله عنه sagte, die Zeitspanne zwischen dem Traum von Yusuf a.s. bis dieser Traum sich bewahrheitet hat, ist 40 Jahre lang. Ist 40 Jahre lang. Und wir hatten einmal erwähnt auch über Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dass es 80 Jahre lang gewesen ist. Okay? Und natürlich ziehen wir die Überlieferung eines Sahabi vor in solchen Angelegenheiten. Und deswegen gehen wir eher davon aus, dass es 40 Jahre sind statt 80. Wallahu ta'ala a'lam. Und eine dritte Ansicht ist, dass es 18 Jahre sind. Und er hat, Yusuf spricht weiter, und er hat mir Gutes erwiesen, als er mich aus dem Gefängnis herauskommen ließ und euch dem nomadischen Leben hierher brachte, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. An dieser Stelle Yusuf a.s. schreibt, und das ist sehr wichtig, liebe Geschwister, dass wenn Allah azza wa jalla dir eine Wohltat erweist, dass diese Wohltat du sie letztendlich Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibst und sonst niemandem. Und so hat er subhanahu wa ta'ala, so hat er Yusuf sallallahu alaihi wasallam eben die Wohltat Allah zugeschrieben, die erste, dass Allah ihn aus dem Gefängnis hat herauskommen lassen. Nachdem er aufgrund der Fitna ins Gefängnis gesteckt worden ist, zu Unrecht. Seit wann gibt es einen Propheten, der zu Recht im Gefängnis ist? Und er hat mir eine Wohltat erwiesen. Er hat euch auch eine Wohltat erwiesen, indem ihr aus dem Land in die Stadt gekommen seid, zu mir nach Ägypten, wo es euch besser geht. Nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Das ist, wenn wir das verinnerlichen, liebe Geschwister, merken wir den großen Anstand Josefs a.s. Warum? Weil er hat gesagt, nachdem der Satan zwischen mir und meinen Brüdern zu Zwietracht aufgestachelt hatte. Das heißt, nachdem der Satan zwischen mir und den anderen Unruhe gestiftet hatte. Warum hat er nicht gesagt, welche Sünden sie begangen haben? Warum hat er nicht gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Gott sei Dank jetzt allen verziehen hat, oder ihnen verziehen hat, nachdem sie versucht haben, mit mir das und das und das und das und das zu machen? Deswegen, das hat er nicht erwähnt, aus Anstand seinen Geschwistern gegenüber, und er hat stattdessen den Satan dafür verantwortlich gemacht, genauso wie Ya'qub ganz am Anfang der Sura gesagt hat, inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Und zwar als er gesagt hat, erzähle deinen Traum nicht deinen Geschwistern, denn dann werden sie dir gegenüber eine List schmieden. Wahrlich, der Satan ist den Menschen ein offenkundiger Feind. Weil wir haben uns da vorhin gefragt, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass ein Mensch seinem eigenen Bruder etwas Schlechtes will? Also wenn du erfährst, dass dein eigener Bruder, was natürlich niemals passieren wird, aber wenn du erfährst, dass dein Bruder etwas Gutes passiert von Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, das heißt, Allah will es ja, willst du ihm dagegen neidisch werden? Was für einen Sinn macht das? Versuch lieber von dem Guten, was er hat, zu profitieren. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, hat er seinen Satan dafür verantwortlich gemacht. Weil wir haben ja gesagt, wie kann es sein, dass man seinen eigenen Geschwistern so Schlechtes will? Deswegen hat Jakob gesagt, vergiss nicht. Sinngemäß, vergiss nicht, es gibt da auch eine dritte Person, die im Spiel ist. Nicht nur, wer ist es, Yusuf auf der einen Seite und sein Bruder, Halbbruder und die anderen Geschwister auf der anderen Seite. Es gibt noch eine dritte Partei, das ist der Shaitan, der Zwietracht stiftet. Außerdem, wenn Yusuf a.s. an dieser Stelle diese Fehler von ihnen erwähnt hätte, das würde bedeuten, dass er in seinem Herzen immer noch ein bisschen Hass ihnen gegenüber empfindet. Aber er hat doch vorhin schon gesagt, Yaghfirullahu lakum, Allah wird euch verzeihen. Und er hat für sie um Verzeihung gebeten. Und wenn er für sie um Verzeihung gebeten hat, dann, und wenn er ihnen verziehen hat, dann gehört es zum Verziehen dazu, dass man die Sünde der anderen nicht mehr erwähnt. Was soll das? Manche Menschen, die sagen, ich habe dir verziehen, aber immer noch in der Zukunft erwähnt er immer noch wieder den Fehler, den die andere Person begangen hat. Diese Person hat nicht wirklich verziehen. Sie hat mit der Zunge verziehen, aber nicht mit dem Herzen verziehen. Gewiss, mein Herr ist feinfühlig in der Durchführung dessen, was er will, subhanahu wa ta'ala. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Und so hat Yusuf a.s. So endet an dieser Stelle die Geschichte in Bezug auf Yusuf a.s. Und er beendet diese mit einem Bittgebet, in dem er spricht, Rabbi qad ataitani min al-mulk wa'allamtani min ta'wil al-ahadith und so weiter und so fort. Auf Deutsch übersetzt, mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Sprüche gelehrt. Und das haben wir gesagt, das ist falsch. Wir sagen nicht Deutung der Sprüche, denn das versteht man total falsch im Deutschen. Gemeint ist hier die Deutung der Träume, wie wir gesagt haben. Die Deutung der Träume. Ta'wil al-Ahadith, die Ahadith ist ein Plural von Hadith, und eines davon, eine Bedeutung davon ist eben der Traum. Und deswegen, Yusuf a.s. spricht ein Bittgebet an dieser Stelle, das auch zu verschiedenen Interpretationen geführt hat. Yusuf sagte, mein Herr, Rabb, der Herr subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dich mit seinen Gunsterweisungen erzogen hat. das ist derjenige, der dich versorgt, das ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er sagte, mein Herr, du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben. Warum nur etwas von der Herrschaft? Natürlich, weil die Herrschaft, die gesamte, gebührt Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein. Du hast mir etwas von der Herrschaft gegeben und mich etwas von der Deutung der Träume gelehrt. O du Erschaffer der Himmel und der Erde, du bist mein Wali im Diesseits und Jenseits. Hier ist übersetzt worden, der Wali, das Wort Wali übrigens in der arabischen Sprache hat viele Bedeutungen. Viele Bedeutungen. Schutzherr ist eine davon, aber was an dieser Stelle vielleicht besser passt, ist, wenn man im Arabischen mit Wali sagt, Mutawalli. Mutawalli an dieser Stelle. Das heißt, dass man sagt, O Allah, du bist derjenige, du bist der Verwalter meiner Angelegenheiten im Diesseits und im Jenseits. Das heißt also nicht Schutzherr, sondern sagt, du bist der Verwalter meiner Angelegenheiten im Diesseits und im Jenseits. Denn Yusuf wurde von Anfang bis zum Ende geleitet von Allah Azza wa Jalla. Alles, was geschehen ist, ist Teil des Planes gewesen von Allah subhanahu wa ta'ala, der sich offenbart hat am Ende der Geschichte erst. Aber das ist eben eine viel angebrachtere Auslegung an dieser Stelle für das Wort Wali, als jetzt hier das Wort Schutzherr zu verwenden. Du bist mein Verwalter meiner Angelegenheit in diesseits und im Jenseits. Berufe mich als dir ergeben ab und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf. Berufe mich als dir ergeben ab, heißt, lass mich als Muslim sterben. Er sagte, tawaffani musliman. Lass mich, das Wort tawaffani heißt, also lass meine Frist ablaufen. Musliman als Muslim. Das heißt, lass mich als dir Gott ergeben sterben. Und nimm mich unter die Rechtschaffenen auf, wie Ibrahim, Ishaq und Jakob und die anderen vorausgegangenen Propheten, rechtschaffenen Menschen. An dieser Stelle, wie heißt es, als letzte Thematik, gibt es manche Tafsir-Gelehrten, die, aber wenige, die der Meinung waren, dass Yusuf a.s. sich an dieser Stelle den Tod gewünscht hat. Wieso? Weil nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm seine Ni'ma vollendet hat, in Bezug auf die weltlichen Dinge. Was will Yusuf noch mehr? Er ist König, ein freier Mensch, alleiniger Herrscher in diesem Leben. Er hat alles, was er möchte. Und er ist ein ausgewählter Prophet Allahs. Das heißt, Dunya und Akhira, alles hat er. Was vervollkommnet jetzt die Ni'ma für ihn, indem er zu seinem Herrn geht? Deswegen auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er vor die Wahl gestellt wurde, ob er in diesem Leben bleibt oder zu seinem Herrn geht, er hat gewählt, dass er zu seinem Herrn geht. Weil die vollkommene Liebe Allah gegenüber, subhanahu wa ta'ala, hält dich davon ab, in diesem Leben auch nur einen einzigen Augenblick länger bleiben zu wollen. Je länger du in diesem Leben bleiben möchtest, desto mehr hast du Liebe für die Dunya. Aber wenn du Liebe hast für Akhira, dann bittest du Allah subhanahu wa ta'ala darum, zu ihm zurückzukehren. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man den Tod sich wünscht. Okay? Das bedeutet noch lange nicht, dass man den Tod sich wünscht. Warum? Weil als der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor die Wahl gestellt wurde, er wusste, was ihn dort erwartet. Weißt du, was dich dort erwartet? Du weißt nur theoretisch, wenn du Muslim bist, wenn dir verziehen wird, wenn. Okay? Aber wurde dir verziehen? War dein Leben aufrichtig für Allah Azza wa Jal? Das wirst du erst noch erfahren. Und deswegen, die meisten Tafsir-Gelehrten, das ist auch die richtige Ansicht, sagen, dass Yusuf sich überhaupt nicht den Tod gewünscht hat. Warum? Weil diese Angelegenheit, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns schon darüber aufgeklärt. Okay, das war, der Prophet Yusuf hat vorher gelebt, aber diese Angelegenheit unterscheidet sich doch nicht von Zeit zu Zeit. Sondern es ist doch klar, dass als der Prophet sallallahu alaihi wasallam über dieses Thema gesprochen hat, sagte er: La yatamanna ahadukum al-mauta li durrin nazala bih. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahdini ma kanat al-hayatu khayran li wa tawaffani ma kanat al-wafatu khayran li. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, niemand soll sich Also auf gar keinen Fall soll jemand sich den Tod wünschen aufgrund eines Übels, das ihn heimgesucht hat. Also dir ist irgendwas Schlechtes passiert, jemand ist gestorben, du hast einen Arm verloren, was weiß ich. Auf keinen Fall wegen dieser Sache Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, zu sterben. Denn, und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du aber unbedingt in diesem Moment den Tod dir wünschen willst, besser gesagt, wenn du dir unbedingt etwas wünschen willst, wenn du unbedingt ein Dua sprechen willst, dann sprich lieber den folgenden Dua. Und zwar, O Allah, lass mich leben, solange das Leben besser für mich ist. Und lass mich sterben, solange der Tod besser für mich ist. Oder sollte der Tod besser für mich sein. Und so lässt du die Angelegenheit für Allah. Weil das ist der genaue Unterschied zwischen dir und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, unter anderem natürlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er wusste, was ihn erwartet. Du weißt aber nicht, was dich erwartet. Deswegen sagst du, O Allah, du weißt am besten, wie es um mich steht bei dir. Du weißt am besten, welchen Stufe ich und welchen Rang ich habe bei dir. Deswegen, wenn ich bei dir einen Rang habe, bei dem es besser ist, dass ich heute sterbe, weil du weißt ja, was ich morgen und übermorgen machen werde, dann lass mich sterben. Wenn du aber weißt, dass es besser für mich ist zu leben, weil ich in diesem Leben noch mehr Gebete verrichten werde und mehr fasten werde und so weiter und so fort, dann lass mich lieber am Leben. Und ihr wisst, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind einmal zwei Leute gestorben, die wie Zwillingsbrüder waren. Also die haben alles Gleiche gemacht. Die waren wie die eine gleiche Person. Und die eine Person ist gestorben und eine Woche später ist die andere Person gestorben. Und dann haben die Leute gesagt, MashaAllah, guck mal, die waren in diesem Leben gleich und im Jenseits werden sie jetzt auch zusammen sein. Weil die, und die sind ja zeitlich fast gleichzeitig gestorben, eine Woche später. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, sagt er, wieso sagt ihr so etwas? Hat der andere, der eine Woche gelebt hat, nicht mehr Gebete verrichtet, 500 pro Tag, eine Woche lang mehr? Hat er nicht mehr gefastet? Hat er nicht mehr das gemacht, das gemacht, das gemacht? Sagten sie doch. Sagte, wie sollen sie beide gleich sein? Wie kann jemand, der ein Gebet verrichtet hat, gleich sein wie jemand, der zwei Gebete verrichtet hat? Das wäre ungerecht. Warum beten wir dann? Wir wollen doch gerade wetteifern in den guten Taten. Diese Hadith nicht überliefert haben, also über das, dass man nicht den Tod sich wünschen darf, ist Sahih Muslim. Deswegen die meisten Gelehrten sagen, er hat sich den Tod nicht gewünscht und das steht auch überhaupt gar nicht in der Ayah drin. Deswegen, das ist eine weit geholte Interpretation, denn er hat ja nichts gesagt. Er hat ja nicht gesagt, lass mich sterben. Sondern er hat gesagt, lass mich als Muslim sterben. Und jeder von uns wünscht sich, als Muslim zu sterben, so ganz klar. Das hat also nichts mit dem Zeitpunkt zu tun, das hat mit dem Zustand zu tun, den man sich wünscht, zu sterben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen für eure Anwesenheit. Und inshallah ta'ala, wenn es Fragen gibt, können wir das dann später machen. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.